Unser Gott ist gut. Amen. Halleluja. Sehr, sehr, sehr gut. Schön, jeden Anfang hat ein Ende. Seit ein paar Wochen haben wir eine Predigtserie zum Thema Nachfolge begonnen und haben wir mehrere so Partien dazu gehört und verschiedene Themen in die Nachfolge. Und heute möchte ich gerne ein ganz wichtiger Teil von der Nachfolge oder das, was auch in der Nachfolge Jesu hin dazu gehört. Und dann habe ich das Folgendes genannt, Troubleshooter-Gebet. Also für diejenigen unter uns, die nicht wissen, was ein Troubleshooter ist, das ist sozusagen der Schnellproblemlöser. Also Trouble ist Problem oder Umstand und Shooter ist halt der Schießer. Und Troubleshooter quasi der Problemlöser, der Schnellproblemlöser. Okay? So, Troubleshooter-Gebet. Ich erinnere mich an meine Anfangszeit auf der Bibelschule. Und da war ich gerade so nicht mal 8 Monate in Deutschland. Ich habe gerade kompakte Sprachkursen belegt. Und Deutsch, also da konnte man mit mir richtig keine Unterhaltung machen. Das war schwierig, immer die Sprache am Anfang. Und dann fängst du an, auf Deutsch zu studieren. Und das ist sehr, sehr herausfordernd. Und was ganz Besonderes war, klar, auf der Bibelschule um die 80, 90 Studenten und jeden kommt aus einem anderen Bundesland und anderer Hintergrund und Kultur. Und irgendwann mal lernst du, dass es irgendwas so wie Schwäbisch, Sächsisch und alles Mögliche gibt. Und die, natürlich die Ostfriesen dürfen nicht fehlen, wenn es um Witze geht, war alles mit dabei. Und irgendwann mal haben die deutschen Studenten, meine Kollegen, haben gemerkt, okay, wenn ein Ausländer nicht so mächtig die Sprache ist, also nicht so gut Deutsch kann, den bringen wir am besten ein paar Zungenbrecher bei. Und dann kann das vielleicht seine Sprache etwas fördern. Und davon habe ich extrem viel gelernt. Einer würde ich erstmal euch sagen und dann zeige ich das euch gerne auf die, an der Leinwand. Und einer der allerersten deutschen Zungenbrecher war folgendes. Mähen ebte Klee, ebte mähen nie Klee, mägte mähen Klee, ebte beten. Hat jemand das verstanden? Ich auch nicht am Anfang, aber hier ist das. Die Äbte sind die sozusagen Klostervorsteher, die Mönche. Und den Rest versteht ihr schon. Man muss nur wissen, dass es ein Plural von Abt und Abt kommt von Abba, also der Pater. Und das ist einfach diese Zungenbrecher, den ich am aller Anfang gelernt habe. Und dann ging es ums Thema, wow, die Äbte, die Mönche, die Kirchenväter, sie beschäftigen sich nicht im Feld, das machen die Ladies. Und wir Äbte, wir Mönche, wir beten. Und ich muss euch ganz ehrlich auch gestehen, ich habe es nicht ganz im Kopf beibehalten, weil das schon lange her. Und als ich das jetzt recherchiert habe, habe ich einfach, also was bei mir im Kopf geblieben ist, ist dieses Äbte beten. Und dann habe ich einfach bei Google gesucht, Äbte beten, und dann kam der Spruch, es gibt auch mit Gras und mit verschiedenen Wortzusammensetzung, das vor das, das nach das. Also ihr könnt dem auch gerne in viele Varianten sehen, die gefiel mir am besten. Und ich dachte, wow. Das ist doch cool, wenn unser Leben vom Gebet bestimmt ist. Ich habe auch andere Zungenbrecher gehört mit Fischer, Fritz, Fische, was auch immer, da wisst ihr Bescheid. Gebet in der Nachfolge ist ein wichtiger Element, der nicht fehlen darf. Und hier möchte ich gerne noch ein Zitat hinzufügen. Strecke deine Hand nur empor zum Gebet. Gott fasst sie oben und die Berührung durchströmt dich mit heiliger Kraft. Ich fand es sehr interessant, dass wir im Gebet stehen können und ein Gläubiger definiert das einfach für sich so, ich strecke meine Hände nach oben im Gebet und Gott berührt meine Hände mit einer heiligen Kraft. Gebet ist ein Thema, was nicht langweilig ist, sondern Gebet ist ein essentielles Thema, also lebensnotwichtig für uns im geistlichen Bereich. Extrem, extrem, extrem wichtig. Und deswegen möchte ich gerne heute mit uns über das Thema Gebet und die Kraft des Gebets, und ich kann euch jetzt schon mal verraten, nein, ich werde nicht über Paulus und Silas im Gefängnis reden, sondern wir werden das Thema einmal anderes definiert haben, und ich habe für diese Predigt nur 2 Punkte, aber das ist schon mehr als genug, glaub mir das. Ich möchte gerne mit dem ersten gleich einsteigen. Mein Leben ist ein Gebetshaus. Gebet ist genauso wie gestern, wie wir gesagt haben, ist ein Lebensstil. Gebet ist ein Lebensinhalt. Gebet ist viel mehr, als wir denken. Und Gebet ist nicht eine Sache, die eine wie eine Verpflichtung, sonst wäre das gesetzlich, wenn ich fühle, ich muss jetzt beten, sonst ist der liebe Heiland sauer auf mich, sondern ich bete, weil das wichtig für mich ist. Ich bete, weil ich weiß, da ist Gott dabei und er hört und er antwortet und da gibt's Kommunikation hin und her. Aber lass uns mal schauen, was bedeutet, dass unser Leben ein Gebetshaus ist. Ich möchte kurz den Zitat von Jesus nehmen, als er die Händler vom Tempel getrieben hat. Und dann heißt das dort, und er rief ihnen zu, ihr wisst doch, was Gott in dem Heiligen Schrift gesagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, ihr aber macht eine Räubenhöhle daraus. Schau mal nebenan Jesaja 56, 7, der Herr, es ist auf das gelehnt, dass dort ein Gebetshaus gebaut ist und dieses Gebetshaus ist, Gottes Haus ist ein Gebetshaus gewesen. Und Jesus kommt in diesen Tempel und sieht, wie die Händler betrügen und machen Gelder und machen ihre Geschäfte und sagt, hallo, Moment mal, mein Haus ist kein Handelshaus, mein Haus ist ein Gebetshaus und ihr macht aus dem eine Räuberhöhle. Okay, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Wenn Jesus das über den Tempel gesagt hat, was hat das mit mir zu tun? Wie kann das sein, dass jetzt mein Leben ein Gebetshaus ist? Und da möchte ich euch gerne das kleine Geheimnis verraten. Hier ist das. Wisst ihr nicht, 1. Korinther 3, 16, 17, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer diesen Tempel zerstört, hier kommt ganz harte Worte gerade, wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen, denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Krass. Ah, Gottes Geist wohnte im alttestamentlichen Zeit im Tempel, im Allerheiligen. Der Hohepriester durfte begegnen und nachdem Jesus im Himmel fuhr und den Beistand uns gesandt hat, sind wir diese heilige Tempel geworden und der Heilige Geist wohnt nicht in das Allerheiligste in Jerusalem im Tempel, sondern jeden von uns ist zu diesem Haus und ist zu diesem Tempel geworden. So definiert der Apostel Paulus an die Korinther und dann sagt, hey Leute, ihr seid dieses Tempel und dieses Haus Gottes und nicht die Gebäude, nicht die Steine, sondern ihr seid dieses Wohnort Gottes, wo Gott wohnt. Und sagt, achtet darauf, dass dieses Tempel nicht beschmutzt wird mit Sünden und mit was weiß ich, weltliche Sachen. Weil wenn wir das macht, wenn ihr diesen Tempel verderbt, schaut Gott dazu, dass ihr auch verdorben werdet. Das sind harte, harte, harte Worte. Aber das gibt's bei Gott auch. Wer gestern bei Grow With Me war, hat auch von mir gehört, dass wir möchten kein irgendwie so Happy-Clappy-Evangelium, alles streicheln, alles, nein, süß, nein, das ist ein Lügen-Evangelium, den verkündige ich ungern. Als Christ haben wir auch Meinung zu nehmen und Gottes Wort auch ernst nehmen und verstehen, Gott meint das lieb mit uns und er will unser Leben auf Kurs bringen. So. Und jetzt, was bedeutet Gottes Tempel verderben? Ich bin eine ziemlich so bibeltreue Gemeinde aufgewachsen und wir Christen, wir haben so unsere Subkultur gebaut und wir haben so immer drei Sünden definiert für Zerstörung des Tempels des Heiligen Geistes. Nummer eins war, ein Christ raucht nicht, ein Christ besauft nicht und ein Christ hat keinen Sex vor der Ehe. Und das waren so die drei Sünde, die den Tempel des Heiligen Geistes verderben. Und heute denke ich mir, okay, die gehören dazu, aber was ist mit derjenige, der 12 Tassen Kaffee am Tag trinkt? Was ist mit der Workaholiker, der nur 3-4 Stunden jede Nacht schläft und arbeitet bis zum Umkippen? Was ist mit der Füllerei? Das steht alles in der Bibel. Was ist mit derjenige, der auf gar nichts achtet? Was ist mit vielen, vielen Sachen? Und das ist sozusagen fast ein Fass ohne Boden, wie jeden von uns dieses Tempel zerstören kann. Nicht nur Sex vor der Ehe und Drogen und Rauchen oder Alkohol und Rauchen und so weiter. Die gehören dazu, aber das sind nicht die einzigen, die unser Tempel verderben. Und da haben wir, jeder von uns, die Verantwortung, auf dieses Tempel Acht zu nehmen und zu sagen, okay, wie kann ich mein Tempel einfach bewahren, dass Gott auch mein Leben bewahrt und nicht ins Verderben geht. Und ihr merkt, deswegen ist das ganz, ganz wichtig, aus dieser Perspektive heraus zu verstehen, mein Leben, mein Körper, mein Sein ist ein Gebetshaus und ich werde alles dafür machen, dass dieses Gebetshaus ein Gebetshaus und keine Räuberhülle wird. Halleluja. Und da habe ich mir hier gleich die Frage mitgebracht, welche Veranstaltungen finden in meinem Tempel statt? Einmal kurz am Anfang gleich eine Frage zum Nachdenken. Welche Veranstaltungen, was passiert in meinem Tempelhof, was passiert in meinem Leben, womit beschäftige ich mich Tag und Nacht? Das sind so Sachen, die mich extrem beschäftigen, auch manchmal beängstigen, aber führen mich zu Buße, führen mich zu Gottes Schoß, führen mich in Gottes Gegenwart, bringen mich in seine Liebe wieder hinein, weil ich, der Heilige Geist warnt und sagt, Timmy, pass auf. Hier und dort, das war nicht ganz in Ordnung. Und sage, hast du wieder recht. Herr, bitte vergib mir, sei mir gnädig und gib mir Gnade und Liebe, das nicht noch einmal zu tun. Führe mich an alle Wahrheit und alle Weisheit und ich will das tun, was dir gefällig ist. Das ist mir ganz wichtig. Ja? So, welche Veranstaltungen finden in meinem Tempel statt? Hier brauchen wir ganz einfach Gebet. Wieso? Opala. Gebet vertreibt alle Finsternis. Wenn wir anfangen zu beten, verschwindet die ganze Finsternis. Nun, wie kommen wir dorthin, zu diesem Gebetslebensstil, einfach um zu verstehen, als Lebensstil und nicht als gesetzlich, ich muss jetzt beten. Und jetzt möchte ich ein Stückchen tiefer gehen. Schnallt euch gut, ich brauche heute starke Nerven. Und ihr auch? Nur wegen mein Deutsch, nicht anderes. So, ich möchte gerne zwei Arten die uns zu diesem Gebet führen sollen. Und dann verstehen wir auch, wieso meint das gut mit uns. Es gibt zwei Arten von Gottes Willen. Die eine ist die bedingungslose und die andere ist die bedingte Wille Gottes. Bitte achte gut drauf. Ich sage nicht eine bedingte Liebe Gottes. Ich rede nicht von Gottes Liebe, denn sie ist bedingungslos. Ich rede von Gottes Willen. Und Gottes Willen, es gibt ein Gottes Willen, die bedingungslos ist und es gibt ein Gottes Willen, die voll, also ich habe im Original bedingungsvoll geschrieben, aber da sagte mir meine Frau, das gibt's nicht auf Deutsch. Ich habe gesagt, ist egal, ich übersetze das schon, die Leute verstehen, was ich meine. So, es gibt einen bedingungslosen Willen Gottes und es gibt eine bedingte Gottes Willen, die mit gewissen Bedingungen zusammenhängt. Und zwar, manches lässt Gott einfach geschehen. Gott hat in seinem Wille geplant, dass ein Endzeit gibt. Gott hat in seinen Plan, in seiner Zeit geplant, er will, dass die Menschen gerettet werden. Gott will, dass Frieden auch und so weiter und so fort. Gott will sein Volk zurück nach Israel bringen. Und das steht alles in seinem Plan, in seinem Willen. Und auf diese Willen können wir keinen Einfluss nehmen. Das ist dieser bedingungslose Willen. Da gibt es Sachen, die einfach Gott in seinen Plan will und hat es eingesetzt und da kann kein Mensch das ändern, nicht mit Gebet, nicht mit Fasten, nicht mit was auch immer. Das ist einfach Gottes Willen, die ist einfach bedingungslos und sie läuft, okay? Und es gibt die bedingungsvolle oder die bedingte Wille, wo einfach bei diesem anderen erwartet Gott unsere Kooperation. Erwartet Gott eine Bewegung von uns. Zum Beispiel, es ist Gottes Willen, dass alle Menschen an Jesus glauben und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Steht doch in der Bibel. Es ist Gottes Willen, aber es ist damit bedingt, damit diese Wille sich erfüllt, dass die Menschen sich für Jesus entscheiden. Oder zum Beispiel, ihr bekommt nichts, weil ihr zu mir kommt, aber nichts bittet. Wir kommen zu Gott, er will uns geben, aber er erwartet unsere Kooperation, dass wir bitten, dass wir sagen, bitte Herr, mach das bei mir. Er erwartet unsere Kooperation, unser Mitwirken, unser Glauben, unser Dabeisein, zu sagen, Herr, ich brauche das, ich brauche Heilung, er will uns heilen. Er hat uns schon Geistesgaben gegeben, er hat uns schon so viel Reichtum gegeben, weil das sein Wille ist, dass wir das bekommen. Aber hier braucht Gott unsere Kooperation, unser Willen, unser Gott, wir brauchen das. Gott, wir beten, Gott, ich komme in deiner Gegenwart und bitte darum. Ihr bekommt nichts, weil ihr nichts um nichts bittet. Und ich habe immer das so verglichen mit, stell dir vor, ich komme zu dir nach Hause und sage nichts. Im besten Fall fragst du mich vielleicht, willst du was trinken? Aber wenn ich aktiv sage, hey, kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Dann bekomme ich vielleicht eine Flasche, vielleicht einen Saft noch dazu, weiß ich nicht. Und wer mich liebt, schenkt mir gleich einen doppelten Espresso, dann ist der Tag auch gut getan, okay? So, ich muss aktiviert werden. Gott erwartet, dass unsere Reaktion und Gott erwartet, dass wir was tun, unsere Kooperation mit ihm, damit sein Wille geschieht. Und jetzt lass uns mal reden. Es gibt so ein paar Sachen, wo richtig schön in der Bibel auch definiert, was ist eine bedingungslosen Willen Gottes, also was steht in seinem Plan, was er will. Und es gibt Sachen, die nicht so klar sind. So, woher weiß ich jetzt, ob das jetzt in Gottes Willen, in die bedingungslose Willen Gottes, oder ich bete in die bedingungsvolle, woher weiß ich den Unterschied? Ich kann dir sagen, keine Ahnung. Es ist nicht immer klar definiert für uns. Es ist auch nicht immer einfach, das rauszufinden, was Gott gesetzt hat und was, wo wir auch kooperieren sollen. Und deswegen gibt uns der Apostel Paulus einen mega, 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 mega Tipp. Ja? Und er sagt, okay, wenn ihr das nicht wisst, wenn die Frage nicht ist, dann macht einfach Folgendes. Hört niemals auf zu beten oder betet im Elberfelder ohne Unterlass. Und so kommt alles, was wir beten, einfach im und Gottes durch Willen in Kooperation mit ihm. Das heißt, wenn wir nicht wissen, ob diese Willen an Kooperation oder ist das schon, wird das schon geschehen, dann bete ich, dann nehme ich alles im Gebet. Deswegen sage ich, Gebet ist essentiell für unser geistliches Wachstum, ist lebensnotwendig, ist unbedingt wichtig, damit wir auch in Gottes Willen und Wort bleiben. Gebet ist nichts Langweiliges, glaub mir das. Gebet öffnet die Türe im geistlichen Welt. Wenn wir anfangen zu beten, verlassen wir unser menschliches, leibliches Dasein für ein paar Minuten und es öffnet sich eine Tür im Geistlichen. Wir verabschieden uns von unserem Können und fokussieren auf eine größere, heilige Kraft, auf die Kraft Gottes, weil Gebet ein Türöffner ist für den Himmel und wenn der Himmel über unser Leben offen ist, da fließt geistliches, ewiges, göttliches und nichts irdisches. Halleluja. Und deswegen, das ist ein Türöffner für den Himmel und dort erleben wir, der Himmel berührt die Erde. Gott fängt an mit uns zu handeln, wenn wir anfangen zu beten, mit ihm zu reden über das, was uns bewegt und beschäftigt. Gott handelt da in unser Leben und wir erleben Dinge, die über unser Verstand sind. Wie oft haben wir Sachen im Gebet vor Gott bewegt und Gott um Sachen bitten und dann kam so die Antwort wie ein Wunder. Halleluja, ist das nicht gut? Davon kann ich Lieder singen, Freunde, glaub mir das. Es ist gut zu beten und es ist essentiell und ganz, ganz, ganz wichtig zu beten, weil das einfach Gott gefällt. Und jetzt möchte ich gerne uns von einem kleinen Fehlerchen warnen, die wir vielleicht immer wieder mal erwarten. Nämlich wir denken manchmal, ja, wenn wir beten und beten und noch heftiger beten, dann wird es auf jeden Fall Gott uns geben. Nein, das wird er nicht tun. Denn Gott gibt uns nicht, was wir gerne hätten, er gibt uns genau, was wir brauchen. Er gibt uns nicht nach unserem Wunsch, er gibt uns nach seinem Willen. Und ich denke, danke Herr, dass du mir nicht im Leben alles gegeben hast, was ich gerne gehabt hätte, sonst wäre ich schon längst verdorben und verloren. Ich war für ein paar Minuten traurig, ja, als eine Sache weggenommen wird. Ich bin aber heute glücklich, dass ich das habe, was ich heute habe, weil das war Gottes Segen, Gottes Bewahrung, Gottes Schutz, Gottes Reichtum in meinem Leben. Halleluja. Zusammengefasst, Gott lässt oder Gebet lässt Gott nicht Dinge tun, die er nicht tun möchte, aber sie ermöglicht uns einen Zugang zu dem, was er bereits hat und will. Come on. Wenn wir anfangen zu beten, bewegt sich Gott, bewegt sich der Himmel und dann haben wir Zugang zu dem, was Gott bereits hat. Zu dem, was Gott bereits will. Wir haben einen Zugang in den himmlischen Orten. Wir haben einen Zugang zu einem geistlichen Welt. Wir haben einen Zugang zu dem, was ich auf Erde nicht und nirgends bekommen kann, aber nur in Gottes Gegenwart. Halleluja. Und deswegen, Freunde, Gott weiß genau, was wir brauchen. Und Gott will, dass wir kooperieren, dass wir Zugang haben zu dem, was er hat. Glaubt ihr mir nicht? Bitteschön. Jesaja 65, 24. Ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei. Noch während sie beten, habe ich sie schon erhört. Hey, come on. Come on. Noch bevor sie rufen, Noch bevor sie um Hilfe schreien, ich bin schon am Helfen. Wieso? Ich bin involviert, ich bin informiert, aber ich warte als Gott nur auf eine Interaktion, auf eine Kooperation, auf Menschen, die sagen, ich habe alles und sie bitten, dieses alles zu haben. Die rufen um Hilfe, ich bin schon am Helfen, bevor sie gebetet haben. Sie haben Mangel, ich bin schon am Supporten, noch bevor sie überhaupt ihren Mangel erkannt haben. Ich bin schon dabei. Und deswegen, dieses Gebet ermöglicht uns einen Zugang zu dem, was Gott ist und hat, was er schon will, was bereits steht für unser Leben. Halleluja. Wow. Gebet gibt uns Zugang zu diesem himmlischen Ort. Und das ist gut so. Hat Jesus das auch so gemacht? Lass uns mal schauen. Jesus hat das auch gemacht. Jesus hatte auch Kooperation mit dem Himmel, damit was bereit vollbracht ist, sichtbar wird. Die Speisung von den 5000. Jesus kommt über See und die Volksmenge ist da und die haben nichts zu essen und die Jünger sagen, hey, lass uns die Leute wegverteilen. Sagt, ja, Jesus, gebt ihr ihnen was zum Essen, wir haben nichts. Außer 2 Fische und 5 Brote und Jesus sagt, bring her. So, was macht Jesus? Er hat es eigentlich nötig, er hätte es so machen können und das Problem wäre gelöst. Aber nein, die Bibel sagt, er hob seine Augen und betete. Er hob seine Stimme und betete. Jesus hat einen Zugang gesucht zum Vater im Himmel und hat den Himmel in diese Problemdimension heruntergeholt. Come on, hört mir jemand zu hier in dieser Gemeinde. Er holt Gottes Gegenwart in dieses Problem hinein und dann wird das offenbart und sichtbar, was Gott an Reichtum im Himmel hat, auf die Erde, weil einer dieses Zugang gesucht und gefunden hat. Halleluja. Come on. Wow. Und da werden 5000 oder mehr, die haben gegessen aus 2 Fische und 5 Brote, weil einer einen Zugang hat zum Reichtum Gottes gehabt. Und als ob das nicht alles gereicht hätte, nochmal 12 volle Körbe als Überreste übrig geblieben. Halleluja. Freunde, das ist Reichtum. Das passiert nur, wenn wir einen Zugang zum Gottes Willen, wenn wir anfangen, mit Gott zu kooperieren, wenn wir anfangen, unser Herz mit Gott zu machen. Freunde, ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn dein Not und dein Umstand dir nicht so sehr wert, dass du dafür betest, ist er auch nicht so sehr wert, dass du drüber meckerst und jammerst. Oh, Halleluja. Wir wollen Gottes Gegenwart suchen. Und deswegen, Jesus hat das auch so gemacht. Ein Zugang zum Himmel. Und hier kommt jetzt meine Predigt. Es war nur ein bisschen warm machen. Die Gemeinde ist eine Gebetsgesellschaft. Die Gemeinde ist eine Gebetsgesellschaft. Und hier möchte ich gerne einen Text mit uns vorlesen. Und dann schauen wir mal, was für uns alles drin steckt. Okay, seid ihr bereit? Gehen wir erstmal, das wird richtig gut. So, Jakobus 5, 13 bis 18. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Ah ja. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Come on. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen. Und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen aufs Land. Dann betete er um Regen, da öffnete der Himmel seine Schleusen und die Erde wurde grün und brachte wieder ihre Frucht hervor. Halleluja. Beim ersten Punkt ging es um mein persönliches Gebetsleben und Kooperation mit Gott. Und hier zeigt uns Jakobus Gebet als eine Familienangelegenheit in 2, 3 Teilen. Er zeigt uns, was können wir machen, und wofür Gebet ist für unser Leben gut ist. Ich möchte gerne diese Verse, diese 5-6 Verse einfach mal kurz in Fakten zusammenfassen. Nämlich im Vers 13 heißt das, wer leidet, soll beten. Wer leidet, wer einen Umstand hat, der nicht mag beten, nicht kann beten, nicht darf beten, wer leidet, der soll beten. Wenn das Leben eng, du sollst beten. Wenn die Umstände gegen dich wirken, du sollst beten. Ich soll beten, wir sollen beten. Wenn das eng wird um uns herum, wir sollen beten. Und dann geht er weiter und sagt, wer sich freut, soll Lob singen. Und ich bin froh, dass hier steht, Lob singen und nicht anbeten. Weil anbeten tut man im Herzen. Lob singen ist vokal, ist laut, ist aktiv, ist hörbar, ist Freude, die überschäumt uns. Halleluja. Leiden wir, haben wir einen Umstand, sollen wir beten. Kann ich vielleicht mal in diesem Raum im Vertrauen mal so ganz unter uns, unter vier Augen sagen, Leiden ist das vielleicht die Einladung zum Gebet. Leiden ist vielleicht die Einlass zum Gebet. Und ich sage dir, die 85% von Menschen finden zu Jesus in ihrem Leid. Weil die brauchen irgendeine Hilfe von oben, die wir Menschen nicht leisten können. Da brauchen wir dieses Zugang wie Jesus zum Vater und wir müssen das, was oben ist, installieren, runterholen. Halleluja. So, wer Not hat, er soll beten und wer sich freut, er soll richtig mit sehr viel Freude laut singen. Was verursacht das in unserem Leben? Beides hält uns im Kontakt mit Gott. Ob wir in Not sind und beten, wir kontaktieren Gott. Ob es uns so gut geht, dass wir Lob singen und von Freude jubeln, kontaktieren wir Gott. Wir sind inständig, wir sind im Kontakt mit Gott. Hat der Paulus ja gesagt, betet ohne Unterlass. Also hört nicht auf zu beten, betet in aller Zeit. Betet so oft ihr könnt. Und ob wir jetzt im Leid sind oder ob wir in Freude sind, wir loben und preisen, unser Herz bleibt einfach in Kontakt mit dem Himmel. Halleluja. Dann geht es weiter in Vers 14 und 15. Heißt das dort, wenn jemand krank hier ist nicht unbedingt die physische Krankheit, also Diabetes, Krebs, was auch immer. Es kann alles Mögliche sein. Man kann auch vom Griechischen Folgendes übersetzen. Ist jemand unter euch zum Beispiel schwach, besorgt, niedergeschlagen, der rufe die Ältesten. Also ist jemand unter euch jämmerlich, warum auch immer, der ruft die Ältesten. Beistand, jemand, der uns trägt. So, in dem Vers 13 beten wir Silber. Wenn wir jämmerlich sind, wenn wir Not haben, wir beten, sagt er, ihr sollt beten. Freut sich jemand, der Lob singt. Und jetzt kommt diese Art familiäre Gebet für die Gemeinde als Körper, als ein Leib. Und er sagt, okay, leidet einer unter euch. Es ist jemand schwach, besorgt, niedergeschlagen, kann nicht. Warum soll er die Ältesten rufen? Sind sie besser? Nein, sind sie nicht. Aber du bist vielleicht so schwach, so niedergeschlagen, dass du selber keinen Bock mehr hast zu beten, dass du keine Kraft hast mehr zu beten. Und du brauchst, dass jemand dich trägt. Du brauchst jemand, der mit dir vorwärts geht und du brauchst jemand, der einfach dir Beistand hilft und für dich betet. Halleluja. Und das resultiert folgendes. Die sollen auch noch mit Ölsalben, ich bringe die Macht Gottes, die Bevollmächtigung Gottes über dein Leben und da kann keine Krankheit und keine Schwachheit und keine Jämmerlichkeit bleiben. Deswegen flieht das. Und dann resultiert noch weiterhin, dass Erfrischung und Vergebung finden auch statt. Und hier an dieser Stelle möchte ich einfach an diese vier Freunde, die einen Gelähmten getragen haben und deckten den Dick auf und brachten dem zu Jesus. Jetzt pass auf, vier trugen eins. Und die Bibel sagt, als Jesus ihren Glauben sah, heilte er diesen Mann, weil sie geglaubt haben, weil sie entschieden haben, wir nehmen unser Freund, er soll wieder laufen, er soll nicht mehr gelähmt sein. Wir wollen, dass dieser Mann aus Nazareth ihn berührt und an ihm ein Wunder tut. Und Jesus sah ihren Glauben, so weit so, dass sie Sachschäden, hier in Deutschland geht man für sowas im Gefängnis. Da reicht die Haftpflichtversicherung nicht mehr aus, Freunde, wenn du ein Dach von einem Haus kaputt schlägst. Aber das war ihnen Wurscht. Sie glaubten, dass dieser Mann aus Nazareth eine Veränderung machen kann. Sie konnten ihm nicht mehr helfen. Aber sie konnten ihn zu diesem Jesus tragen. Deswegen ist jemand nicht mehr selber laufen kann. Einer von uns ist so wie ein Gelähmt. Wie oft hören wir das? Hey, ich kann nicht mehr. diese Situation, also du hast keine Krankheit, aber du sagst, hey, diese Situation macht mich so schlapp, so krank. Ich will nicht mehr, wir geben auf. Und das ist genau das mit dieser Krankheit. Und du brauchst da jemanden, der trägt. Das ist biblisch, Freunde, dass wir auch einander tragen. Und deswegen sagt er in diese Verse 14 und 15, hol dir einen Beistand. Lass jemand dich tragen zu Jesus. Lass jemand für dich beten. Lass jemand deinen Kampf mit dir kämpfen. Halleluja. Und deswegen, das ist eine andere Art von Gebet. A, wir beten selber. Unser Körper ist ein Haus des Gebets. Und B, wir lassen auch für uns beten. Wir lassen uns tragen. Wir lassen uns vor Gottes Gnadenthron bewegen. Halleluja. Und ich sage dir, das macht auch viel, viel, viel Spaß. Und dann kommt nachher und sagt, okay, bekennt einander eure Schuld und er euch wird vergeben. Das miteinander bekennen, das ist doch ganz, ganz wichtig. Wieso? Weil alle Sünde, das ist so wie ein Geheimnis zwischen uns und dem Teufel, ja? Und alles, was ans Licht kommt, jeden Geheimnis, der gelüftet wird und ans Licht kommt, verliert ganz einfach seine Geheimniskraft. Und deswegen bekennt einander, bringt die Sachen ans Licht und bittet um Vergebung, so wird auch die Vergebung auch stattfinden. Halleluja. Was macht das mit uns? Vergebung bringt Heilung für Geist, Leib und Seele. Die Bibel sagt an dieser Stelle, wenn jemand von euch Schuld auf sich geladen hat, dem wird auch vergeben. Wenn die Ältesten, wenn die Gemeindeleiter, wenn die geistlichen Väter und Mutter beten für Menschen, die Gebet brauchen, selbst das bringt Schuldvergebung. Und ich sage dir, wer von uns stand nicht einmal in einer Situation, wo der gesagt hat, hey, ich kann nicht mehr, bitte helft mir. Bitte, Freunde, lass uns nicht so stolz sein, um Hilfe anzunehmen, im Gegenteil. Und dann heißt das, die Gerichte, ein Gebet eines Gerichten oder einem mächtigen Beter, das kann viel, viel, viel machen. Wieso? Weil ein Gerichter betet, wohlwissend, wenn er betet und wozu er fähig ist. Ein Gerichter betet und weiß, Gott, ich komme zu dir, weil du die oberste Macht bist. Gott, ich komme zu dir, weil ich mit deiner Verheißung kooperieren möchte, weil du versprochen hast, ich komme zu dir, ich berufe dich und du antwortest, Herr, ich kooperiere mit dir, weil ich deine Hilfe brauche. Ein Gerichter sagt, okay, ich bete in dem Willen Gottes, nicht aus dem eigenen Willen. Ein Gerichter betet und hat Gottes Ehrfurcht in seinem Herzen und verlangt nicht das eigene, sondern das von Gott und das zu Gottes Ehre. Das ist ein Gericht im Gebet, die richtig, richtig extrem viel vermag in ihrer Wirkung. Halleluja. Und dann die Verse 17 und 18 illustriert Jakobus von Elia und sagt, Elia war ein ganz gewöhnlicher Mensch, so wie du und ich. Und diese Elia nimmt Autorität über Natur und über Naturgewalt und über die vier Jahreszeiten und er sagt, hey, es soll jetzt einfach mal 3 Jahre nicht regnen. Wenn wir in der Könige diese Story lesen, eigentlich Elia hat nach Gottes Anweisungen gehandelt, nicht mehr und nicht weniger, und hat das gesagt, was Gott ihm gesagt hat, und deswegen sagt, okay, es wird jetzt König Ahab keinen Regen geben. 3,5 Jahre keinen Regen geben, und er nimmt diese Autorität und er spricht Machtwort im Namen Gottes und es regnet 3,5 Jahre nicht, und dann betet er nachher inständig, heißt das, also intensiv. Freunde, ich denke, bevor wir nicht in eine Katastrophe verwickelt sind, persönlich wissen wir nicht, was bedeutet intensiv beten. Deswegen sagte ich am Anfang, manchmal gewisse Leid ist eine herzliche Einladung, um auf die Knien zu gehen. Gott lässt manchmal zu, damit wir auf die Knien gehen und lernen, endlich mal mit ihm zu kooperieren. Gott sei Dank, er ist selber dabei sehr, sehr geduldig. Und vernichtet uns nicht sogleich, sondern er hat Geduld mit uns und er liebt uns. Er betete intensiv, dass das wieder regnet und der Himmel ging auf und zu und Gott erhört ihm Gebete. Und da geht er auf den Berg Karmel und mit seinen Dienern und sagt, hey, komm, schau mal, ob da Regen gibt. Nein, er geht und schaut, da gibt es keine Wolken, da gibt es keinen Regen. 7 ist die Vollkommenheitszahl. Und er sagt, nein, da gibt es nicht. Und dann sieht er da hört er einen Wind und der Diener geht und schaut, nein, da gibt es keinen Wind, da gibt es keinen Sturm. Aber Elia hat schon gehört, warum, wenn du ein gerichtes Gebet im Geist und wenn du betest von Gott geführt, dann hörst du sein Sachen und siehst du sie, wo sie noch nicht existieren und du betrachtest die so, als ob die schon existieren, weil du in Gottes Gegenwart bist und der Heilige Geist spricht zu dir und du kannst hören und sehen Dinge, die noch nicht da stehen. Und wir wissen beim 7. Mal, wie groß war die Wolke, wie ein Handfläche. Meine ist zu groß. Und dann wusste Elia, okay, der Regen kommt. Warum? Weil er anständig gebetet hat. Und das ist diese Kraft vom Gebet und das ist diese Kraft vom Anbetung. Und deswegen brauchen wir das. Halleluja. Ich möchte euch gerne einladen, anfangen, Gebetsleben anderes zu sehen. Und dann heißt das in 1. Johannes 5, 15, weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Es ist, als hätten wir es schon erhalten. Deswegen habe ich gesagt, einer, der im Geist betet, der hört und sieht Dinge, die noch nicht existieren, weil Gott zu dir spricht, weil Gott mit dir handelt, weil Gott mit dir Werke tut. Und das ist im Prinzip alles. Und deswegen möchte ich gerne zu unserem Ministry Time kommen und habe vier Anliegen mitgebracht. Einfach, dass wir nachdenklich wirken aufs Thema Gebet und sagen, okay, wenn es so viele Troubles in meinem Leben gibt, dann brauche ich einen Troubleshooter und der beste Troubleshooter ist einfach Gebet. Bin ich als Tempel Gottes ein Gebetshaus oder eine, ihr wisst schon, ich wollte dieses Wort Räuberhöhle nicht reinnehmen, das ist vielleicht nicht freundlich. Aber mal ganz ehrlich, geh mal in dein Herz hinein, wie sieht's aus? Wenn Jesus heute einen Besuch in diesem Tempel macht, muss er sich ein Seil machen, um Händler auszutreiben oder sagt, wow, mein Haus ist ein Gebetshaus, das ist das Haus meines Vaters, ich fühle mich hier wohl. Das muss jeder für sich beantworten. Jesus sucht nach solchen heiligen Tempel. Das ist nur zum Nachdenken. Werden mein Gebet und Lobgesang täglich eingesetzt? Wenn du in Not bist, bete, wenn du dich freust, lass diese Freude im Lobgesang hörbar werden. Lass das klingen. Lobe Gott von ganzem Herzen, Halleluja. Und sag ihm, dass du weißt, dass ohne seine Gnade, dass du es nicht geschafft hattest. Glauben, das nennt man Demut vor Gott, zu bekennen, alles, was ich bin und habe und tun kann, ist einfach deine Gnade, deine Liebe zu mir, Halleluja. Und meine dritte Frage, wer trägt mit mir meine Last? Also ich meine jetzt außer Jesus. Bin ich mutig zu Geschwistern, zum Pastor, zum Ältesten, Vertrauenspersonen, die etwas weiter sind im Glauben als ich selbst, zu gehen und sagen, hey Freunde, ich bin mit dem Latein am Ende, könnt ihr bitte mir helfen? Könnt ihr mich für mich beten? Denk an diese vier Freunde, die tragen dem einen und die letzte ist die Einladung hier, ändert sich mein Gebetsleben heute und dann Punkt, 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 da setzt du selber deine Wünsche ein. Darf ich bitten, dass wir zusammen aufstehen und da möchte ich sehr gerne mit uns beten und wir werden jetzt in Zeit im Lobpreis mit Gott und vor Gott verbringen. Wir möchten eine Zeit in der Anbetung nehmen und einfach in Gottes Angesicht suchen. Es ist eine Zeit, wo wir sagen, hier bin ich, Herr. Ich gehe jetzt in deiner Gegenwart und ich möchte, dass du mich berührst. Ich fange an, wenn es dir Freude gibt, lobpreise Gott. Wenn du noch Silber tragen kannst, dann sollst du beten und anfangen, dein Leben, deine Situation vor Gott bringen. Und wenn du es nicht Silber tragen kannst, komm nachher zu mir. Oder zu einer von uns, von dem Gebetsteam oder nach dem Gottesdienst. Wir beten sehr gerne mit euch, kein Problem. Halleluja. Ich bete noch mit uns kurz und dann schauen wir, dass wir Gott im Gebet begegnen, Buße tun, wo das sein soll und uns ganz, ganz frisch auf diesen Troubleshooter-Gebet uns aufrichten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen heute Morgen für dein Wort zu uns. Ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart in diesem Raum. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht alleine lässt, sondern du willst Gemeinschaft mit uns haben. Du willst uns berühren. Du willst uns segnen, Herr. Vater, wir kommen mit unseren Herzen und Last und Anliegen zu dir, wohl wissend, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist, wohl wissend, Herr, dass du Wunder tust. Vater, vergib uns, wo wir Gebet vielleicht versäumt haben. Vergib uns, Herr, wir es nicht vielleicht so gemacht haben, wie es dir gefällt. Und gib uns, Herr, Weisheit und Gnade, einfach ein Tempel, ein Haus des Gebets zu sein. Heiliger Geist, fließt du ganz frisch in unser Leben. Weil ich möchte für jeden Herz und Seele in diesem Raum beten, Herr, dass dein Wille geschehe. Vater, berühre, heile, befreie von Schuld, vergebe heute. Wir vertrauen auf deine Kraft, Herr, die unter uns ist. Wir vertrauen auf dein Reden, Herr. Vater, ich bitte, dass wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen und um dich zu suchen, dein Angesicht zu suchen, dass du auch persönlich zu uns redest, Herr, und dass vor allem dein Wille an uns geschieht. Vater, wir loben dich und wir preisen dich. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu beten wir. Halleluja. Freunde, wir steigen ein und ihr öffnet eure Herzen. Gott ist gerne für dich da heute. Halleluja.